Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Gott ist gegenwärtig, haben wir gerade gesungen. Und jetzt sind Sie, liebe Gemeinde, auch noch abgelenkt worden, weil wir die Kollekte eingesammelt haben. Sie konnten sich gar nicht auf dieses Lied konzentrieren, richtig? Gott ist gegenwärtig. Glauben wir das eigentlich? Glauben wir, dass er jetzt hier ist? Singen wir so ein Lied, weil wir halt Lieder singen im Gottesdienst? Oder machen wir uns bewusst, was wir hier singen? Sie sagen vielleicht, da brauche ich doch gar nicht drüber nachzudenken. Wir sind in der Kirche, heiliger Ort, Gott ist gegenwärtig. Gott gegenwärtig? Nur in der Kirche, frage ich dann. Es gibt sicher so viele Möglichkeiten, wie es Menschen gibt, um Gott zu begegnen. Es ist schon etwas Eigentümliches mit der Frage um Gottes Gegenwart. Ich rede mit Gott in meiner Küche, im Schlafzimmer, ja sogar im Badezimmer. Aber bin ich mir dann wirklich immer bewusst, dass Gott gegenwärtig ist? Bin ich seiner Präsenz bewusst? Martin Luther hat Kirchen abgesprochen, heilige Räume zu sein. Wenn in einem Saustall recht gepredigt wird, kann sogar ein Stall ein heiliger Raum sein, sagte er. Eine Kirche ist für ihn also einfach ein Versammlungshaus, quasi ein Zweckbau, dem allerdings besondere Würde zukommt. Die Kirchen sind also Räume, die einladen, sich auf Gottes Gegenwart einzulassen. Eine Kirche ist damit also ein Gebäude, von dem auch Wirkung ausgeht. Hier stehe ich und gebe Zeugnis davon, dass seitdem ich hier stehe, Menschen die Möglichkeit haben, in mir Kontakt zu Gott aufzunehmen. Und bei unserer Liturgie laden wir Gott zu Beginn des Gottesdienstes ein, in unsere Mitte zu kommen. Und wenn ich darüber nachdenke, Gott erwartet uns doch schon. Er ist schon da. Und ich bin häufig noch gar nicht richtig angekommen. Kennen Sie das auch? Ja, und dann gibt es die Frage, geht es wirklich darum, dass ich Gott begegne? Oder ist es eher doch so, dass er mir begegnen will? Gerhard Terstegen hat das Lied, von dem wir gerade die ersten vier Strophen gesungen haben, im 18. Jahrhundert gedichtet. Er steigt da ziemlich steil ein. In Gottes Gegenwart kann es nichts anderes geben, als anzubeten. Da gibt es nichts anderes, was zu tun wäre. In mir soll es still sein, weil es eben nur auf Gott ankommt. Darauf, wie Gott mir begegnen möchte. Und dazu gehört in erster Linie Demut. Vor dem großen Gott bücken sich die Cherubinen und dienen ihm in dieser Haltung. Sie singen heilig, heilig, heilig. Und in diesen Gesang stimmen wir ein, wenn wir Abendmahl feiern. Denken wir daran, in welchem Chor wir damit singen? Und ist uns bewusst, dass unser Singen und Beten unsere Opfer sind, die wir Gott darbringen? Opfer bringen wir aber nicht allein mit Singen und Beten. Im Evangelium haben wir gehört, dass da ein Junge das, was er hatte, Jesus zur Verfügung gestellt hat. Jesus dankte dafür und teilte aus, stillte den Hunger vieler. War es für den Jungen ein Opfer, das, was er hatte, Jesus zu geben? Er wurde reich belohnt. Mitzuerleben, wie Jesus aus dem Wenigen so viel machte, dass es für alle reichte und noch ganz viel übrig blieb. Unsere Kollektensammlung ist auch als so ein Opfer gedacht, dass wir geben, damit es woanders zum Nutzen angewendet wird. Wo Hilfe nötig ist, soll unser Opfer helfen. Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust und Freuden. Gerhard Terstegen. Er hatte seinen Beruf aufgegeben, er war Kaufmann gewesen, wurde Bandwirker, um frei zu sein von äußeren Zwängen und um sich Gott ganz zur Verfügung stellen zu können. Das kommt in der dritten Strophe teilweise zum Ausdruck. Jetzt mal ganz ehrlich, dieser Stil der Frömmigkeit ist mir fremd. Es gibt sicherlich Menschen, die sich so ganz Gott hingeben können, alles aufgeben. Ich bewundere sie dafür. Gott die Ehre geben. Klar, das will ich von ganzem Herzen. Gott möchte doch aber auch, dass wir das, was er uns schenkt, genießen. Dass wir das Leben feiern mit dem, was er wachsen lässt. Das Leben feiern mit denen, die wir lieb haben. Da hat er sicher auch seine Freude daran. Möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Vor vielen Jahren hieß die Jahreslosung einmal: Keinem von uns ist Gott fern. Und ich erinnere mich noch gut an das Gespräch mit einer alten Dame. Ihr war dieser Satz etwas unheimlich. Die Gegenwart Gottes bedeutete wohl für sie: Gott sieht alles. Alles, was du tust, denkst und sagst, wird vor Gott registriert und in Klammern gegen dich verwendet. Ob in der Erziehung oder sogar in Predigten, wer weiß. Meine Antwort war: Für mich ist die Gegenwart Gottes eine große Erleichterung. Ich brauche mir, Gott und keine Menschen etwas vormachen. Ich darf so sein, wie ich bin, was nicht heißt, dass ich so bleiben will, wie ich bin. Die Möglichkeit zur Veränderung zum einen liegt im Leben selbst. Vieles habe ich nicht in der Hand, aber Gott schon. So kann er Veränderung in meinem Leben bewirken und er tut es. Und ich will offen sein dafür. In diesem Zusammenhang ist mir der Prophet Elia eingefallen. Er hatte ja eine Gottesbegegnung der besonderen Art. Im ersten Buch der Könige wird im 19. Kapitel davon berichtet. Und es gibt eine Vorgeschichte. Es gab da einen König in Israel, Ahab mit Namen. Er heiratete eine ausländische Prinzessin mit Namen Isabel. Ob aus Liebe oder politischem Kalkül, wird nicht berichtet. Er hat ihr gestattet, ihren Kult und die dazugehörigen Priester mitzubringen. Das war schon schlimm. Schlimmer war allerdings, dass Ahab einen Tempel und Altar baute für Baal, den Götzen, den seine Frau verehrte. Außerdem setzte er dem Ganzen sozusagen die Krone auf und machte der Aschera, die als Fruchtbarkeitsgöttin verehrt wurde, eine Statue. Und Ahab tat, was dem Herrn missfiel. So heißt es in der Bibel. Und es gab noch jemand, dem das missfiel. Dem Propheten Elia gefiel das auch ganz und gar nicht. Er mischt sich ein. Er prophezeit dem Ahab eine Dürreperiode, bis er, Elia, das Ende wieder ankündigen wird. 3 Jahre lebte er im Verborgenen. Danach kommt er wieder zu Ahab, um Regen anzukündigen. Allerdings will er schon klarstellen, wer dafür zuständig ist, nämlich der Gott Israels und kein anderer. Die Priester des Baal sollten aber ihrem Gott die Möglichkeit geben, für Regen zu sorgen. Auf dem Berg Karmel richteten die Baalspriester und Elia je einen Altar zur Opferung her. Baal oder der Gott Israels sollten die Opfer anzünden. Unter dem Gespött des Elia tanzten die Baalspriester um den Altar und baten Baal darum, dass er das Opfer anzünden solle. Euer Gott macht vielleicht einen Spaziergang. Oder er schläft. Er hört euch nicht. Ihr müsst lauter schreien. Es geschieht nichts. Rein gar nichts. Und dann Elia. Er hatte sein Opfer noch mit Wasser übergossen, einen Graben um den Altar gezogen und auch den mit Wasser gefüllt. Dann bittet er Gott, den Gott Israels, dass er das Opfer anzündet. Feuer fällt vom Himmel, verzehrt Opfer und Holz und alles Wasser auch aus dem Graben. Jetzt ist wohl klar, wer für Fruchtbarkeit zuständig ist. Noch bevor der Regen einsetzt, um den Elia gebeten hat, schlachtet er die Baalspriester ab und schickt Ahab heim, dass der nicht nass wird. Und Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte. Wie könnte es anders sein, dass Isebel dem Elia den Tod androht? Morgen um diese Zeit bist du tot. Jetzt bekommt es Elia mit der Angst zu tun. Er rennt um sein Leben. In Beersheba in Juda macht er Halt, lässt seinen Diener dort und geht eine Tagereise weit in die Wüste, setzt sich unter einen Wacholder und wünscht sich zu sterben. Paradox, oder? Erst läuft er um sein Leben und dann will er sterben. Er spricht: Es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Legt sich hin und schläft unter dem Wacholder. War ihm jetzt erst klar geworden, was er angerichtet hatte? Woher hatte er den Auftrag, so dreinzuschlagen, wie er es getan hatte? Etwas tun, ohne Gott zu fragen, beziehungsweise ohne einen Auftrag von ihm bekommen zu haben? Hatten seine Vorfahren auch so gelebt und gehandelt, nicht nach Gott gefragt? Jetzt greift Gott ein. Ein Engel rührt Elia an, bringt ihm zu essen und zu trinken. Dann schläft Elia wieder ein. Noch einmal kommt der Engel mit Brot und Wasser, fordert ihn auf zu essen, denn, so sagt er, du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. So lesen wir es in der Bibel. Und weiter, er findet eine Höhle und bleibt dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Nachzulesen im ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Sterben will Elia, aber er wird gestärkt durch Brot und Wasser und dann soll er sich auf den Weg machen. Weiß er, wohin er gehen soll? Oder läuft er aufs Geratewohl los und kommt auf Umwegen zum Berg Gottes, dem Horeb? Da geschah das Wort des Herrn zu Elia: Was machst du hier, Elia? Und aus Elia bricht es heraus, was ihn umgetrieben hatte. Er dachte wohl, im Sinne Gottes zu handeln. Alle Götzen und ihre Anhänger will er vernichtet sehen. Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Musste Elia erst in diese ausweglose Lage in eine Höhle kommen, um auf Gottes Stimme zu hören? Müssen wir erst in eine bedrückende Situation kommen, dass wir erst dann auf Gottes Stimme hören wollen? Ist uns seine Gegenwart vielleicht manchmal nicht bewusst oder so fremd, dass wir nicht mit ihm rechnen? Ein großer Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Es ist von einem großen Wind die Rede. Es ist kein Sturm. Für Gott wäre auch ein Sturm eine Wenigkeit. Und Gott war nicht im Wind. Erdbeben und Feuer, auch hierin ist Gott nicht, nicht in der Vernichtung. Dann ein stilles, sanftes Sausen, ein verschwebendes Schweigen, wie Buber überträgt. Elia verhüllt sein Angesicht und tritt in den Eingang der Höhle. Wer Gott sieht, muss sterben. So ist es überliefert. Ist jetzt sein letztes Stündlein gekommen? Der Gott, der ihm das Leben gegeben hat und es auch von ihm nehmen kann, will an ihm vorübergehen. Jetzt ist die Zeit, die Knie zu beugen. Noch einmal wird er gefragt, was er hier zu tun hat. Und wie zuvor antwortet Elia: Der Gott Israels und damit verbunden sein Glaube wurde verunglimpft, das Ansehen Gottes beschädigt, der Name des Herrn in den Dreck gezogen. Menschen wurden um ihres Glaubens willen an diesen Gott getötet. Wiederholt sich so etwas? Und hier, Elia soll der Nächste sein. Von wem ist es angenehmer, getötet zu werden? Von den Menschen oder von Gott? Wir haben gehört, Gott macht nicht Schluss mit Elia. Ihn erwartet nicht Strafe, nicht Tod. Das, was war, ist vorbei. Nicht sterben soll er, sondern leben. Einen neuen Auftrag bekommt er, ein neues Ziel. Gott ist gegenwärtig. Darauf will uns Gerhard Terstegen aufmerksam machen. Im Alltag, in meinem Tun und Lassen, im Gottesdienst, im Miteinander. Ob ich ihn manchmal spüre, vielleicht in einem zarten Wehen? Wann höre ich ihn? Mit meinen Ohren oder mit meinem Herzen? Wenn ich mir gar nicht sicher bin, wann und wie Gott zu mir redet, Seine Worte sind aufgeschrieben, dass ich sie jederzeit lesen kann. Und dann wird es mir bewusst werden, wenn ich gemeint bin. Denn sein Geist weht, wo und wann er will. Geben wir ihm die Chance, dass er uns begegnen kann. Amen. Und vielleicht auch die nächsten Strophen, die wir singen, vom gleichen Lied, haben wir doch einen Hinweis für zu Hause.